Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig und zwei außergewöhnlichen Pianisten. Ein Ausschnitt aus Strauß einander für zwei Klaviere. Lukas und Arthur Jussen spielen hier und die Popstars der Klassikbranche und ihr gemeinsames Arbeiten, darüber sprechen wir später. Sliman Mazur hat nicht nur allein gearbeitet, sondern er war wirklich ein Solitär in der palästinensischen Kunstszene. Sein bekanntestes Werk trägt den Titel Camel of Hardship, manchmal wird es auch Camel of Burdens genannt. Zu sehen, ein Lastenträger, er schultert eine Stadt auf seinem gekrümmten Rücken und die Stadt ist Jerusalem. Sein Rücken ist gebeugt, sein Blick angestrengt, fast traurig. Und sein Schöpfer, Sliman Mazur, ist eben gestern im Alter von 79 Jahren gestorben. Über sein Leben und Werk habe ich mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst gesprochen und ihn zunächst gefragt. Carsten, vor 2 Jahren waren Werke von Mazur in einer Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt zu sehen. Wie würdest du seinen Stil beschreiben?
Ja, spontan fühlt man sich erstmal an das Erbe der französischen Moderne erinnert, finde ich, an Picasso, an Fernand Léger, manchmal vielleicht auch an Motive des Surrealismus. Und das ist auch vielleicht nicht so ganz ein großes Wunder, denn Frankreichs kultureller Einfluss etwa unter KünstlerInnen im Libanon, wo ja auch viele PalästinenserInnen lebten und leben, war zeitweilig wirklich sehr groß. Und zugleich fällt natürlich sofort auf, dass Mazur damit völlig eigene Geschichten erzählt. Also dieser berühmte Lastenträger, das ist genau genommen eine fast abstrakte Komposition. Erstmal verwirrt natürlich der Titel Camel of Hardships oder Camel of Burdens, denn es ist überhaupt kein Kamel zu sehen, sondern eine menschliche Figur, die ist nicht besonders realistisch, aber sie sieht eher wie so eine große Holzpuppe aus und sie bewegt sich eher durch so eine abstrakte, nicht näher definierte graue Ebene und trägt auf dem Rücken dann einen abstrakten großen Sack, soll das wohl sein, der aber die Form eines riesigen Auges hat. Und in diesem Auge sieht man die Silhouette Jerusalems. Es gelingt ihm wirklich immer sehr komplexe Sachverhalte in sehr sinnfällige symbolische Bildformen zu bringen, die man sehr leicht lesen kann. Er nutzt die europäische Moderne für diese sehr klare, vereinfachte Bildsprache und erzählt mit ihr eben doch tiefgründige existenzielle Geschichten. Man bleibt einfach automatisch stehen, so ging es mir eben auch im Haus der Kultur und der Welt, und will mehr in diesen Bildern lesen und mehr erfahren.
Er wuchs in der Kleinstadt Birzeit bei Ramallah auf, studierte dann später in Jerusalem, also nicht im Libanon, sondern blieb quasi vor Ort. Was ist darüber so bekannt, über seinen Werdegang?
Ja, dass er von Beginn an von den sehr bescheidenen Leben seiner Eltern und Großeltern geprägt war. Und dass er also nach Jerusalem gegangen ist, an der Bezalel Akademie Kunst studiert hat und da so einen libertären Lebensstil auch gepflegt hat, das war schon auch so eine kleine private Rebellion gegen starre Rollenmuster. Aber er sagt auch, er habe sich auch unter den palästinensischen Kommilitonen damals schon immer irgendwie fremd und beäugt gefühlt, weil er eben vom Land kam, weil er nicht einfach der westlichen Kunst nachstrebte. Damals, 70er Jahre, wurde viel abstrakt gemalt bei Bezalel und weil er auch nicht den westlichen Lebensstil so einfach kopierte. Also er hätte lieber auf dem Land gelebt, blieb aber in Jerusalem, weil das den Vorteil brachte, dass er israelische Freunde treffen oder auch reisen konnte.
Er hatte israelische Freunde, er hat Reisen gemacht, aber immer wieder hatte er auch zum Boykott israelischer Produkte aufgerufen, in seinem Fall insbesondere künstlerischer Arbeitsmaterialien, und dann hat er stattdessen Naturmaterialien benutzt. Er wurde auch als Künstler der zweiten Intifada bezeichnet. War er am Ende ein politischer Aktivist?
Soweit ich das in Interviews lesen konnte, also ich habe ihn nie getroffen, aber in Interviews hat er diese Bezeichnung Künstler der zweiten Intifada immer abgelehnt. Also er fühlte sich dadurch, wie er sagte, für politische Zwecke vereinnahmt. Er lehnte auch die zweite Intifada selbst ab, weil er fand, dass die von oben organisiert war, also keine Rebellion des Volkes selber. Er hat auch immer zurückgewiesen, ein Verteidiger der Hamas zu sein, was ihm auch unterstellt wurde. Wozu er sich bekannt hat, war die BDS-Bewegung, zumindest die Anfänge der BDS-Bewegung. Das hat er betont, die für ihn eine Reaktion auf den gescheiterten Friedensprozess mit Israel in den 90er Jahren war. Das heißt, den Boykott von Waren oder Dienstleistungen aus Israel sah er als Teil einer palästinensischen Unabhängigkeitsbewegung von Israel und nicht als Sanktion des Staates Israel oder Aufruf zu dessen Abschaffung oder sowas. Auch als Aktivist sah er sich jetzt selbst nicht. Er sagte, ich kann doch nicht Blumen und schöne Frauen malen, wenn ich von Elend und Unterdrückung umgeben bin. Das kennzeichnet, glaube ich, seine Position ganz schön scharf.
Sein Einfluss in der Region, der war ziemlich groß, nicht nur unter Künstlern. Er wurde auch vielfach international ausgezeichnet und gerade dadurch auch als Verfechter der palästinensischen Unabhängigkeit gesehen. Wird sein Erbe in seiner Wirkung durch die politische Situation jetzt überformt?
Ja, das ist momentan wahrscheinlich unausweichlich so. Also, dass seine Bilder automatisch nur politisch gelesen werden, genauso wie natürlich auch diese Schicksale, die menschlichen Schicksale, die er darin ja thematisiert. Ich fände es jetzt eigentlich eine sehr gute Gelegenheit, eine große Einzelausstellung mal zu organisieren. Denn das Werk selbst, wenn man das sich anschaut, widersteht eigentlich dieser schnellen politischen Vereinnahmung. Und es lehrt, finde ich, auch, was in diesem ganzen Konflikt seit langem ja zu kurz kommt, nämlich Empathie, Mitgefühl, unabhängig von so irgendwelchen nationalen oder politischen Zuschreibungen, sondern einfach erst einmal auf das Leben der Menschen zu schauen.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst zum Tod des palästinensischen Künstlers Sliman Mansour. Die Welt in der Krise ganz nah am Abgrund, das ist ein häufig wiederkehrendes Thema bei den Tanzproduktionen, die derzeit beim Tanz im August im Internationalen Festival Berlin gezeigt werden. Elisabeth Niering mit einer Zwischenbilanz, bei der die Welt zumindest tänzerisch in Flammen steht.
Der Innenraum der Elisabethkirche ragt hoch auf, die Decke liegt im Nebel verborgen. Mehrere Stuhlreihen sind einander gegenübergestellt, in der Gasse dazwischen liegt ein Körper. Ganz langsam bewegt sich die Tänzerin und Choreografin Kascha Wolinska, beginnt mit einfachen Bewegungen, dreht sich von einer Seite auf die andere, setzt sich probeweise auf, legt sich wieder ab. Schließlich kommt sie ins Stehen, wirkt mit dem langen Rock und dem strengen Zopf wie eine Priesterin, die ihre Arme gen Himmel streckt, sie dann aber ruckartig zu Boden fallen lässt, wobei der Oberkörper sich nach vorne krümmt. Begleitet wird der Tanz Kascha Wolinskas von Videos, die vor allem Naturaufnahmen zeigen. Sie werden rechts und links der Gasse auf Leinwände projiziert, sodass man ständig den Kopf hin und her drehen muss und dennoch nie alles erfasst. Leichter Schneefall, Meereswellen, der Blick auf die Erde aus dem All, Hautschuppen, Greifvögel. Alles erscheint in Nahaufnahmen oder leicht verfremdet, sodass die Bilder nie aufdringlich oder knallig wirken. Die visuelle Ebene transportiert die Botschaft des Werdens und Vergehens der Natur auf feine Weise. Und darum geht es Choreografin Kascha Wolinska. Angekündigt ist Phoenix Sun als Tanzsolo über Zerstörung, Erneuerung und Veränderung, eine Meditation über eine Welt in Flammen, ein Opferritus der Trauer und der Geburt. Das Bedrohtsein, aber auch die Bedrohlichkeit der Natur wird deutlich, wenn die Leinwand sich in gleißendes Hellgelb färbt oder sekundenkurze Blitze durch die Kirche zucken und von Ferne Gewitter grollen. So subtil die Videoarbeiten sind, so plakativ ist der Sound. Ein ständiges, überlautes Brummen, Pfeifen und Quietschen, das in den Ohren dröhnt, ohne dass sich ein inszenatorischer Sinn daraus ergäbe. Kascha Wolinska ist eine gute Tänzerin. Ihre Bewegungsqualität ist lässig. Sie gleitet über die Bühne, erobert geschmeidig den Raum. Doch mit ihrer sehr verhaltenen, fast unbeteiligten Ausstrahlung trägt sie als Performerin nicht wirklich durch dieses Stück. Es hätte einer stärkeren Bühnenpräsenz bedurft, um die Ebenen Bewegung, Bild und Sound wirklich zusammenzubringen. Ganz anders an den Abenden zuvor, als Tregel Harrell sein Solo Music Music zeigte. Der gebürtige Amerikaner ist ein Star in der europäischen Tanzszene. Dass es das Publikum am Ende von den Stühlen reißt, liegt aber nicht an seiner Bekanntheit, sondern an Harrells Fähigkeit, sich zu öffnen und verletzlich zu zeigen. Bekannt geworden ist der Choreograf mit seiner Liebe für opulente Kostüme und dem Voguing, einem Tanzstil, der sich an der schrillen Ästhetik und den expressiven Posen der Modewelt orientiert. Während der Walks werden dabei Beine hoch in die Luft geschleudert, Arme theatralisch über den Kopf geführt und expressive Drehungen ausgeführt. Voguing wurde ursprünglich im Harlem der 70er, 80er Jahre zelebriert. Tregel Harrell hat es in vielen Arbeiten wiederbelebt.
Eu quero a rosa rosa. Eu quero a rosa sim.
In Music Music begibt er sich auf eine Reise durch seine eigene künstlerische Vergangenheit, tanzt sich ganz alleine durch verschiedene Gefühls- und Seinszustände. Schmerz und Glück, Selbstvergessenheit und Verführung, Trauer und Hingabe, Verzückung und Wut. Wenn Harolds Arme durch die Luft streifen, seine Hände leicht zittern und die Bewegungen einem Streicheln ähneln, wirkt alles delikat und behutsam. Vor allem aber bleibt dieser Künstler ganz bei sich und dennoch ganz bei uns. Auf seine ehrliche und zugleich hochprofessionelle Präsenz reagiert das Publikum mit starken Emotionen. Nicht nur dem Künstler steigen beim Schlussapplaus die Tränen auf, auch viele ZuschauerInnen wischen sich hinterher die Augen.
Rührung beim Tanz im August. Elisabeth Niering hat einen Zwischenbericht geliefert. Das Festival dauert noch bis zum Wochenende an. Vier Hände, ein Klavier. So treten Lukas und Arthur Jussen auf. Nicht immer, manchmal sitzen sie sich auch an zwei Klavieren gegenüber. Sie spielen Bach, hin und wieder auch Duke Ellington. Die Jussen-Brüder faszinieren ihr Publikum weltweit. Nicht nur mit ihrem Spiel, sondern auch mit ihrer lockeren Art. Sie sind Anfang, Mitte 30, wirken auf den ersten Blick aber fast wie Zwillinge. Besonders auf der Bühne, wo sie häufig ähnliche Outfits tragen. Sie passen perfekt in unsere Sommerreihe.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Wenn zwei schon ein Rudel sind, dann kann man wohl Arthur und Lukas Jussen genauso nennen. Sie gelten als herausragende Pianisten, gewinnen seit ihrer Kindheit in den Niederlanden Preise über Preise und werden in ihrem Heimatland wie Popstars gefeiert, nur mit besseren Manieren. Gerade sind sie im australischen Melbourne unterwegs. Als ich sie heute Vormittag unserer Zeit zum Gespräch begrüßt habe, war es in Australien schon früher Abend.
Hallo, guten Abend, alles gut.
Lukas Jussen, ich glaube, Sie haben als Erster jetzt gerade geantwortet. Wie ist das eigentlich? Ist es leichter, wenn Sie auftreten, wenn Sie nebeneinander sitzen oder wenn Sie gegenüber sitzen, um zu erspüren, was der andere als Nächstes tut?
Ich denke, beide Zusammenstellungen haben Vorteile und Nachteile. Ich würde sagen, wenn man zu zweit hinter einem Klavier sitzt, dann hat man eine sehr direkte Verbindung miteinander. Also man fühlt sich körperlich auch an und ich denke, dass man dann sehr gut kompakt spielen kann. Und wenn man gegenüber einander sitzt und wir haben zwei Klavieren dabei, dann ist es, denke ich, etwas einfacher, um mehr verschiedene Farben zu machen, weil man mehr Tasten hat, zwei Klaviere. Der Klang, den man produzieren kann, ist etwas größer und etwas mehr. Ich kann nicht sagen, dass wir ein Präferenz haben, aber wir lieben beide.
Sie lieben beide, aber wie verständigen Sie sich eigentlich? Mit Blicken oder reicht die Musik, reichen Gesten? Wie funktioniert das, Arthur Jussen?
Ja, das ist eigentlich eine Mischung von verschiedenen Faktoren. Ich glaube, es ist so, sehr viel Proben machen, sehr oft die gleichen Stellen spielen und ich denke, dass wir jetzt auch nach so vielen Jahren zusammenspielen, so ein Gefühl haben. Ich weiß, was Lukas macht, Lukas weiß das auch von mir und manchmal brauchen wir eigentlich gar nicht zu gucken. Es ist mehr über Gefühl, glaube ich, als dass wir wirklich so Zeichen geben und so. Also, aber ich denke, das kommt, wenn man es sehr oft macht.
Sie wirken ja wirklich fantastisch eingespielt, wahnsinnig harmonisch, das kann man ja kaum glauben. Sie sind ja immerhin Brüder, Geschwister, also da muss es doch mal Streit geben. Worüber gibt's den?
Ich glaube, es ist ganz normal, dass man sich ab und zu auch nervt oder kurz streitet. Ich muss sagen, dass wir Glück haben, dass wir sehr gut miteinander können. Aber natürlich gibt es ab und zu Sachen, worüber man diskutiert. Das geht manchmal, wo den Zahnenbürstel liegt oder so, dass das falsch ist. So etwas kann es sein, aber im Allgemeinen sind wir sehr gut miteinander.
Also Sie müssen sich ja über viele Dinge einig sein, beispielsweise darüber, welche Stücke Sie spielen, welches Repertoire also präsentiert wird und so weiter und so fort. Haben Sie das irgendwann mal ausdiskutiert und jetzt ist es fertig oder gibt es da immer mal wieder Gesprächsbedarf?
Ich glaube, da gibt es immer das Gespräch und ich muss sagen, dass das auch ziemlich natürlich geht. Meistens sind wir einverstanden, aber es ist auch frisch, wenn man andere Ideen hat. Es ist nicht definitiv schlecht, wenn man zum Beispiel anders über Sachen denkt oder über die Musik. Natürlich muss man am Ende eine Entscheidung treffen, die, wo man beide froh mit ist und das schaffen wir immer, aber es ist frisch, um auch in ein Stück, wie man es spielt. Man braucht nicht immer das Gleiche zu machen oder immer die gleichen Gefühle dabei zu haben. Wenn einer sagt, ich gehe links und der andere will rechts, dann trefft man ins Mitten oder man geht manchmal links und manchmal geht man rechts. Am Ende muss man sich entscheiden und das machen wir und das dazwischen lassen wir uns durcheinander inspirieren, lasse ich es so sagen.
Spielen Sie eigentlich beide gleich gut?
Nein, ich spiele viel besser. Ich
Ach
bin
so.
Luca. Ich bin, was muss ich sagen? Der Arthur, der dürft mit, aber damit ist auch alles gesagt eigentlich.
Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir mal einen Punkt an der Stelle.
Wollen Sie die Frage auch nochmal an Arthur stellen? Dann kann der da auch selbst auf antworten. Der wird wahrscheinlich dasselbe sagen. Also.
Okay, also jeder spielt besser als der andere und zusammen hört es sich fantastisch an. Ist ja dann für die Zuhörenden am Ende des Tages perfekt. Haben Sie aber eigentlich so eine Rollenverteilung, dass Sie sagen, der eine ist quasi der Außenminister und der andere ist so, der innerhalb ihr kleines Ensemble regelt?
Ich denke nicht. Ich denke, dass wir wirklich mischen. Und ich denke, dass die Leute suchen immer nach so eine bestimmte Personalisierung. Also es ist schön und toll für die Leute, um sagen zu können, okay, der ist so und der ist so. Und der ist vielleicht der Bessere oder der macht das oder der spielt das so und der so. Und eigentlich, wir wissen, dass wir die ganze Zeit veränderlich sind. Also ich weiß, dass Arthur natürlich seinen Charakter hat, seine Persönlichkeit, aber der ist, ein Tag ist er so, der nächste Tag ist er so. Und so ist er auch in seinem Klavierspiel. Er kann sehr gefühlig spielen, sehr schön und sehr in sich selbst, aber bei einem anderen Stück oder auf einem anderen Klavier, wenn das Instrument schon anders klingt, kann der ein völlig anderer Musiker sein. Und ich denke, dass für mich selbst das auch so ist. Und wir selbst, ja, wir sagen eigentlich nie über eine der zwei, der ist so und der ist so. Wir lassen das an dem Publikum, wenn die sagen möchte, okay, der Arthur, der ist das und der Lukas ist das, dann haben wir da Friede mit, alles gut. Wir sind da eigentlich nie mit einverstanden, was die Leute sagen, aber die dürfen sagen, was die möchten. Aber selbst, nein, sagen wir dann nicht so viel.
Wie sehen Sie sich eigentlich selber als Duo? Sind Sie schon so eine Art kleines Ensemble? Was sind Sie?
Wir sind ein Duo, aber gleichzeitig sind wir auch Lukas und Arthur. Natürlich sind wir individuell, weil wir auch unserem eigenen Leben haben. Arthur hat seine Frau, ich habe meine Frau. Nicht alles, was wir erleben, ist immer zusammen. nicht alles, was wir erleben, ist immer zusammen. Aber ich glaube, keiner von uns hat das Gefühl, er soll wirklich ein Individuum sein. Also wir werden natürlich immer zusammen gesehen. Die meisten Leute erkennen uns auch einfacher, wenn wir zusammen sind. Also ein großes Teil von unserer individuellen Identität ist auch das Duo, ist auch wir zwei. Und ich denke, dass wir da beide ganz zufrieden mit sind und ganz froh.
Aber gibt es nicht Momente, wo man denkt, jetzt würde ich wirklich gerne mal alleine auf der Bühne stehen, als Solitär glänzen und die ganze Aufmerksamkeit auf mich ziehen? Arthur?
Nein, das Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht und ich glaube Lukas auch nicht, aber wir spielen einige Male pro Jahr auch alleine, also beide. Also wir haben eigentlich das Glück, dass wir das beide machen können und keine Entscheidung treffen müssen, ob wir nur zusammenspielen oder nur alleine. Also eigentlich machen wir beide.
Und wie fühlt sich das an, wenn Sie alleine spielen? Hat man dann so ein bisschen so einen Phantomschmerz, dass der andere nicht da ist, oder?
Nein, das kann ich nicht sagen. Wir freuen uns auch darüber, vor allem um das Solo-Repertoire zu spielen. Ich meine, die Mozart-Konzerte, die Beethoven-Konzerte, das als Klavierspieler will man das spielen. Und ich glaube, das ist dasjenige, wo wir uns am meisten auf freuen. Aber natürlich, wenn wir zusammen hinter der Bühne stehen und wir gehen das in der Bühne auf, dann fühlen wir uns so stark und haben wir so einen Bock drauf. Und ich glaube, dass vor allem das Leben daneben schöner ist, zusammen zu machen. Es ist viel Reisen, es ist viel in Hotels einchecken und auschecken. Und wenn man das alles alleine machen muss, kann das eigentlich manchmal auch sehr einsam sein.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das doch sicherlich sehr viel leichter ist, gemeinsam zu agieren, wenn man nach so einem Adrenalinschub, der ja sicherlich freigesetzt wird, wenn man ein Konzert vor Publikum spielt, dann nicht am Ende des Tages aufs Hotelzimmer geht und eine Netflix-Serie gucken muss, weil man gar nichts mehr mit sich anzufangen weiß. Da ist es doch sicherlich besser, wenn man zu zweit agieren kann, oder?
Ja, ich meine, manchmal eine Netflix-Serie ist auch schön, aber im Allgemeinen ist es einfach sehr besonders auch, dass man etwas teilen kann. Du erlebst beide genau das Gleiche. Und das ist, glaube ich, sehr seltsam, dass du solche Sachen wirklich teilen kannst mit jemandem, der dich völlig versteht, also 100% versteht, da er das Gleiche miterlebt. Und das ist, glaube ich, sehr viel wert.
Und haben Sie sich vielleicht auch gegenseitig gestützt in der Kindheit, Jugend und der eine hat den anderen mitgezogen, wenn vielleicht mal einer von beiden gedacht hat, eigentlich würde ich jetzt gerne das Klavierspielen an den Nagel hängen?
Ich glaube, dass wir das nie gehabt haben. Wir haben immer Spaß daran gehabt. Aber ich denke, dass ich, wenn es wirklich um Kindheit geht, dass ich natürlich Glück habe, dass ich meinem älteren Bruder folgen konnte und dass er mich akzeptiert und mich dabei mitnahm. Man kann auch als älterer Bruder sagen, hör mal, ich bin der ältere Bruder und das will ich auch sein, der ältere Bruder. Und bei Lukas hat das gegenübergestellt. Der hat mich immer mitgezogen und ich wurde dadurch sehr inspiriert und ich habe immer hart gearbeitet, weil ich wollte sein, was er war.
Haben Sie eigentlich die gleichen Klaviere zu Hause stehen, an denen Sie üben?
Ja, wir haben beide einfach ein Flügel zu Hause stehen, ja, ja.
Und Sie haben auch die gleichen Lieblingskomponisten und sind sich da immer einig, was Sie demnächst ins Repertoire aufnehmen?
Im Allgemeinen ja, natürlich hab ich manchmal Bock auf das und Lukas manchmal Bock auf das, aber wenn Programme programmiert sind und wir haben dafür entschieden, dann haben wir immer Bock drauf, diese Programme zu spielen. Also wir stehen da immer völlig hinter. Aber natürlich wacht man manchmal auf und dann hat der eine Bock auf Frank Sinatra und der andere hat Bock auf Stevie Wonder. Ja, so kann es manchmal gehen. Aber im Allgemeinen, vor allem mit den Entscheidungen, die wir treffen, sind wir beide sehr froh.
Harmonie nicht nur am Klavier, sondern auch hinter den Kulissen. Die Brüder Lukas und Arto Jussen in unserer Reihe Rudeltiere und Solitäre in der Kultur. Im jahrelangen Streit um den inhaftierten Kulturförderer Osman Kavala erhöht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte jetzt noch einmal den Druck auf die Türkei. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die lebenslange Haftstrafe gegen Osman Kavala für ungültig erklärt und dessen sofortige Freilassung gefordert. Seit 2017 sitzt der Kulturförderer in der Türkei in Haft. Die dortige Justiz wirft ihm vor, die Gezi-Proteste 2013 finanziell unterstützt zu haben, um die Regierung zu stürzen. Kavala weist das zurück. In ihrem Urteil stellen die Richter heute klar, die türkische Regierung lege Gesetze willkürlich aus, um Kavala mundtot zu machen. Eigentlich sind die Urteile des Gerichtshofs für die Türkei bindend, aber die türkische Regierung hat frühere Urteile in dieser Sache schon ignoriert, mehrfach. Von einem Kulturmäzen zum nächsten. Über den Tod des Logistikmilliardärs Klaus-Michael Kühne haben wir gestern schon berichtet. Er galt als umstritten, weil er die NS-Geschichte seiner Firma nicht aufarbeiten wollte. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster hatte viel mit dem Kulturförderer Kühne zu tun und sagte gestern Abend im Deutschlandfunk Kultur:
Maßgeblich hat er sozusagen zum einen eine eigene Universität mit der Kühne Logistik-Universität hier gegründet. Er hat im Bereich Kultur ansonsten das Harbourfront Literaturfestival maßgeblich mit aus der Taufe gehoben, hat jahrelang das Orchester und die Oper mit unterstützt und an vielen Stellen auch immer wieder sozusagen dort, wo er es für sinnvoll erachtet hat, dabei mitgeholfen, dass Dinge möglich wurden, die nicht gehen würden, wenn man sich allein auf staatliche Finanzierung verlassen würde und war natürlich aufgrund der Summen, die da teilweise im Gespräch waren, schon herausragend. Im Kern ist was möglich gewesen, was sonst nicht möglich war.
Der Hamburger Kultursenator Carsten Broster. Die neue Oper in der Hamburger Hafencity soll übrigens trotz des Todes von Klaus-Michael Kühne gebaut werden. Das wurde heute nochmal klargestellt. Kühne hatte zugesagt, dafür bis zu 340 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Der italienische Künstler Fabrizio Plessi ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Ab den 1970er Jahren hat er sich mit riesigen Videoskulpturen einen Namen gemacht. Dazu hat er schwere Materialien wie Eisen und Stein mit flimmernden Fernsehbildern verbunden. Später kamen auch Elemente wie Wasser oder Feuer dazu und digitale Bilder. Plessi hat seine Werke auch auf der Documenta in Kassel ausgestellt, der Biennale in Venedig und im Guggenheim-Museum in New York. 10 Jahre lang war er als Professor an der Kunsthochschule für Medien in Köln.
Und hier kommt noch eine Einmeldung. Und zwar schickt Deutschland den Film von Sandra Wollner ins Oscar-Rennen. Every Time ist es. Und es war Kultur heute. Es folgen die Informationen am Abend. Thema dort unter anderem die Kabinettsklausur in Brandenburg. Und die deutsche Wirtschaft ist um 0,3% gewachsen. Am Mikrofon dieser Sendung Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.